Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Für mehr Mitbestimmung, gegen Atomkraftwerke, für Maßnahmen gegen den Klimawandel. Es gibt viele Themen, für die Menschen auf die Straße gehen und protestieren. Revolten gibt es seit vielen tausend Jahren. Menschen wehren sich gegen Hunger, Not, Unterdrückung. Dass ausgerechnet das Kursbuch in seiner 200. Ausgabe den Titel Revolte 2020 trägt, ist in der Tradition dieser 1965 erstmals von Hans Magnus Enzensberger herausgegebenen Schriftreihe begründet. Damals waren die Kursbücher das Leitmedium einer revoltierenden Generation. Das Ende der verkrusteten, wenig demokratischen und teilweise noch von der Nazi-Ideologie geprägten Strukturen der Bundesrepublik wurden von vielen herbeigesehnt. Die Sehnsucht nach Freiheit in vielen Facetten ließ vor allem die Jugend aufbegehren. Heute sind Revolten nicht mehr so eindeutig zu verorten, stellt das neue Kursbuch klar. Ursula Storost hat mit Autorinnen und Autoren gesprochen.
Die Französische Revolution war historisch gesehen ein Startschuss zur Befreiung der Menschen aus feudalistischer Knechtschaft hin zu Demokratie.
Demokratiegeschichte, das sagen viele Historiker, Demokratiegeschichte sei die Geschichte von Gewalt und von Revolution. Und diese Geschichte ist eben in aller Regel eine Männergeschichte. Männer sind diejenigen, die auf den Barrikaden stehen, die die Welt anzünden, die Gewalt anwenden.
Frauen spielten da keine Rolle, sie werden einfach ausgeblendet. So Dr. Hedwig Richter, ab Januar Geschichtsprofessorin an der Münchner Universität der Bundeswehr. Auch die berühmte Marianne, die auf dem Revolutionsgemälde von Eugène Delacroix die französische Fahne schwingt, sei kein Abbild einer Revolutionärin, sondern nur eine Allegorie.
So wie es Allegorien beispielsweise für die Gerechtigkeit gibt, dafür wurden dann ja sehr gerne Frauen eingesetzt. Es ist sozusagen ein Abstraktum. Und die konkreten Figuren der Französischen Revolution, all die, die um diese Marianne sind, sind tatsächlich auch Männer.
Die Wahrheit sei, so Hedwig Richter, dass die revolutionären Männer gar kein Interesse an Freiheiten für die Frauen hatten.
Das ist ein alter Mythos, dass Frauen von der Französischen Revolution profitiert hätten. Die Männer haben dort sehr, sehr schnell bemerkt, dass Weiblichkeit und alles, was mit Frauen zu tun hat, ihnen überhaupt nichts nutzt. Das wollten sie gar nicht haben. Die Menschenrechte im Französischen sind es ja die Rechte der Männer und das waren tatsächlich Rechte der Männer.
So stellte der Code Civil von Napoleon im Jahr 1804 die Frauen schlechter als zuvor. Sie wurden einem Vormund unterstellt. Frauenclubs wurden verboten. Bürgerrechte, sagt die Demokratieforscherin, waren Männerrechte vor und nach vielen Revolutionen.
Was wir sehr oft sehen, ist, dass am Ende von Revolutionen ein starker Rückschlag ganz speziell für Frauenrechte kommt. Und gerade nach Revolutionen waren die Gesellschaften oft völlig durcheinander. Und dann dienten oft die Geschlechterordnung und eben eine untertänige Stellung der Frau wesentlich dafür, wieder für Ordnung zu sorgen.
Dass Frauen selten in vorderster Front auf die Barrikaden gingen, bedeutet aber nicht, dass sie bei der Entwicklung der Demokratie nicht mitgewirkt hätten. Schon die Frauenbewegung um 1900 kämpfte für soziale Anliegen.
So waren Frauen sehr, sehr stark in Gruppen aktiv, in denen es um die Bekämpfung der Armut ging. Kinderarbeit lag ihnen im Herzen. Sie haben sich aber auch sehr stark für eine Verbesserung der Bildung von Mädchen eingesetzt, generell für eine Verbesserung der Lebensstandard von Kindern.
Die Frauenbewegung wandte sich gegen physische Gewalt, auch gegen gewalttätige Umstürze. Aber sie kämpfte über Jahrhunderte unbeirrt für eine gerechtere Ordnung der Gesellschaft.
Die Forschung, die sich stark damit beschäftigt, wie sich Gesellschaften hin zu Demokratien entwickeln, die zeigen immer wieder, dass friedliche Transformationen anders als gewalttätige Revolutionen viel erfolgversprechender sind und viel, viel eher zu Demokratien führen. Und nicht nur das, sie sorgen auch dafür, dass diese Demokratien langfristig sind und stabil sind.
Errungenschaften wie das Frauenwahlrecht und die Einführung sozialstaatlicher Prinzipien nach dem Ersten Weltkrieg sind, so Hedwig Richter, vor allem der Frauenbewegung zu verdanken.
Also die Reformen sind wahrscheinlich für Demokratiegeschichte viel, viel wichtiger als Revolutionen, die freilich für die Demokratisierung auch eine Rolle spielen.
Reformen in der katholischen Kirche fordern derzeit katholische Frauen der Initiative Maria 2.0, nachdem der weltweite sexuelle Missbrauchsskandal ans Licht gekommen war. Ihrer Meinung nach begünstigen die Strukturen der katholischen Kirche Missbrauch. Deshalb müssten sie verändert werden.
Sie fordern ja Aufhebung des Pflichtzölibats, dann eine neue Sexualmoral, also eine angepasste Sexualmoral an die Lebenswirklichkeit der Menschen und natürlich Gleichberechtigung der Frau in allen Ämtern der Kirche mit den Männern.
So die Religionswissenschaftlerin Christina Behler vom Lehrstuhl für Moraltheologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass es keine Demokratiegeschichte in der katholischen Kirche gibt. Zwar haben sich schon im Mittelalter Frauen für Reformen eingesetzt, aber es gab und gibt eben keine demokratischen Strukturen.
Das Problem dabei ist, dass die katholische Kirche ja von einem ganz anderen Grund ausgeht, warum sie so strukturiert ist. Der Papst ist ja quasi Nachfolger Petri, Stellvertreter Christi auf Erden. Das legitimiert sich alles ja ganz anders. Und dann gibt es natürlich in der katholischen Kirche auch Menschen, die das gut finden, wie das System so ist.
Maria 2.0 ist inzwischen gut vernetzt, hat viele Unterstützer und die Frauen finden Gehör. Auch bei hohen kirchlichen Würdenträgern. Es könnte also was werden mit mehr Gleichberechtigung.
Es ist eine andere Art von Revolte. Dadurch, dass sich Maria 2.0 so öffentlichkeitswirksam organisiert, üben die natürlich extremen Druck aus, zumindest wenn man von außen auf die ganze Sache mal drauf schaut. Weil sie sagen, wir kämpfen auch um etwas Existenzielles. Ja?
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Forderungen nach neuen Strukturen ganz anderer Art findet man derzeit bei rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien. Es sind vorwiegend Männer, die inszeniert als Helden gegen eine angebliche Opferrolle kämpfen. Das sei keine Revolte, sondern ein Märchen vom Widerstand, sagt die Politikwissenschaftlerin Dr. Astrid Seville. Ein Märchen erzählt von Menschen, die laut beklagen, dass sie in der freiheitlichen Demokratie ihre Meinung ja nicht äußern dürften.
Also sie sind die Unterdrückten, sie werden marginalisiert, sie werden verfemt in dem, was sie sagen und tun. Und aus dieser Pose heraus, aus dieser Inszenierung heraus, entwickeln sie so einen vermeintlichen Heroismus, also so ein politisches Heldentum, dass sie die Einzigen seien, die doch jetzt aufbegehren gegen den Mainstream.
Vulgärheroismus nennt die Demokratieforscherin am Geschwister-Scholl-Institut der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität diese fiktive Erzählung. Eine Erzählung von einem angeblichen Meinungskartell aller Parteien, von links bis konservativ, die Andersdenkenden den Mund verbieten.
Und jetzt kommen mit den Rechtspopulisten eine neue, eine wahre Opposition ins politische Spiel und räume sozusagen heroisch, heldenhaft mit den Verkrustungen der politischen Landschaft auf. Und das wird alles erzählt als eine Revolte, als die Revolte der eigentlich doch anständigen, konservativen, bürgerlichen Wählerinnen und Wähler.
Die Wahrheit sei, so Astrid Seville, dass es sich bei den Akteuren und auch bei den meisten Wählerinnen und Wählern nicht um konservative oder bürgerliche Menschen handelt, sondern um solche, die mit mindestens einem Bein im rechtsradikalen Milieu stünden. Und die würden positiv besetzte Schlüsselbegriffe schamlos umdefinieren. Mutig sind nach Ansicht der Rechtspopulisten nicht diejenigen, die die freiheitliche Grundordnung verteidigen, sondern diejenigen, die sie angreifen. Und anständig sei derjenige, der beleidigt und schmäht.
Anständig sind dann plötzlich die, die Politikerinnen und Politiker als Volksverräter bezeichnen. Und da geht es mir eben darum, dass wir aufpassen müssen, dass ein politisches Vokabular auf gefährliche Art und Weise umgedeutet wird.
Eine verkehrte Welt. Tugend wird ins Gegenteil verkehrt. Lügen statt Tatsachen, sagt Astrid Seville.
Sehr anschaulich wird es zum Beispiel in dem Rückbezug auf Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus. Also in München beispielsweise haben wir Rechtspopulisten, die bei Demonstrationen sagen, sie seien die neuen Geschwister Scholl, weil es doch jetzt nicht gegen den Faschismus, sondern gegen den Islamismus anzukämpfen gelte.
Auch die Freiheitskämpfer des 20. Juli 1944, allen voran Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, werden instrumentalisiert. Man wende sich, so die rechtspopulistische Erzählung, ebenso wie Stauffenberg gegen die Unfreiheit. Nur revoltiere man heute nicht gegen die nationalsozialistische Diktatur, sondern gegen eine Kanzlerdiktatorin.
Wir können sehen, dass diese Revolte eben bestimmte Begriffe immer wieder benutzt, um sich zu erklären, zu legitimieren, zu rechtfertigen. Und da greift sie eben auf diesen Slogan, wir sind das Volk. Also gerade eine Freiheitsbewegung wird in Anspruch genommen. Es geht hier darum, die Freiheit wieder in ein von einer Kanzlerdiktatorin regiertes Deutschland hineinzutragen.
Auch wenn es Frauen gäbe, die diese fragwürdige Revolte mittrügen, eine wichtige Inszenierung dabei sei, das alte Männlichkeitsideal heterosexueller Männer wiederzubeleben. Männer in rechtspopulistischen Milieus, so Astrid Seville, inszenierten sich oft als Machos mit kaltschnäuzigen, provokanten Sprüchen, mit schnellen Autos oder jungen Frauen. Es gehe ihnen darum, patriarchalische Strukturen zurückzuerobern, denn die Emanzipation der Frau verunsichere viele Männer. Deshalb kämpften sie gegen die angebliche Entmännlichung der westlichen Gesellschaft.
Also wenn das Patriarchat nicht mehr legitim ist, wenn Frauen nun überall sind, in allen gesellschaftlichen und politischen Räumen vordringen, für den Macho entsteht natürlich ein Problem und daraus ergibt sich eine politische Konsequenz. Das sehen wir gerade politisch, dass hier bestimmte Männlichkeitstypen nochmal ganz stark in den Vordergrund rücken und vor allen Dingen bei rechtspopulistischen Parteien so als die Erzählung einer besseren Vergangenheit auch mobilisiert werden.